Ein Hinweis vorweg. In dieser Folge sind Berichte über Gewalttaten gegen Frauen und zum Teil detaillierte Darstellungen von Verletzungen enthalten. Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und herzlich willkommen ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei uns bei Jack the Ripper vom Mörder zum Mythos.
Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir unseren gewohnten Veröffentlichungsrhythmus etwas unterbrochen und sind mit dieser Folge ein paar Tage früher herausgekommen. Der Grund ist, heute ist der 31. August und damit ein ganz besonderer Tag, denn es ist der 137. Todestag von Mary Ann Nichols.
Und mit dieser Datumswahl wollen wir Mary Anns Gedenken, Polly, wie sie liebevoll genannt wurde von Freunden und Familie. Und wir haben gedacht, dass es dann schon wert und nötig wäre, die Veröffentlichung einmal zu verschieben, damit wir eben hier unseren Respekt zollen können. Und dementsprechend wird es heute natürlich auch um Polly gehen und um ihr Leben und um ihre letzten Stunden leider auch dementsprechend. Letztes Mal hatten wir uns ja mit Emma Elizabeth Smith beschäftigt und mit Martha Tabram und haben von ihrem Leben gehört, soweit wir es rekonstruieren konnten, und natürlich leider auch über ihren traurigen Tod gesprochen.
Heute wollen wir euch von Mary Ann Nichols erzählen, die auch Polly genannt wurde. Polly wird auch als erste der Canonical Five, also der kanonischen Fünf, bezeichnet. Das hatten wir letztes Mal ja schon so ein bisschen dargelegt, was das bedeutet, also das ist ein Begriff, der beruht auf dem Memorandum von Melville McNaughton. Das war so ein hochrangiger Beamter bei Scotland Yard. Und der hat die fünf Opfer Nichols, Chapman, Stride, Eddowes und Kelly, von denen wir noch hören werden, zusammengefasst als die fünf Opfer, die definitiv Jack the Ripper zum Opfer fielen.
Genau, aber man muss dabei ganz klar sagen, dass McNaughton selber nicht an den Ermittlungen beteiligt war. Er hat nachher wahrscheinlich die Akten einsehen können. Das können wir heute nicht mehr. Aber er hat eben nicht selber ermittelt. Und nun, nicht alle Menschen, die in dem Zusammenhang beteiligt waren, an diesen Mordermittlungen teilten seine Meinung, oder?
Nee, ganz genau. Aber es ist halt praktisch, ne? Also in den 1980er Jahren hat ein Ripperologe, also jemand, der sich sehr stark mit den Mordserien auseinandergesetzt hat, namens Martin Fido, diesen Begriff der Canonical Five geprägt. Und der wird auch bis heute noch immer benutzt. Ist halt praktisch, vereinfacht das Ganze. Aber ich glaube, wir beide sind uns einig, dass dieser Begriff so ein bisschen, was heißt ausgedient hat, aber eigentlich eher irreführend ist. Denn er fügt halt Charakteristika zusammen, aber zeigt nicht die Ausreißer, die es innerhalb dieser Morde bei diesen fünf Frauen gibt. Das heißt, der Modus operandi oder die Tatorte variieren dennoch, sind nicht überall gleich. Dennoch werden diese fünf in einen Topf geschmissen, so muss man salopp sagen.
Ja, genau. Und das andere Problem damit ist eben auch, dass das die Opfer so ein Stück weit entmenschlicht. Also diesen Begriff zu wählen, das kann man dann so schön von sich weisen. Dann spricht man nur noch von den kanonischen fünf. Das genau. Sind aber nur fünf Leben, die da ausgelöscht wurden. Vielleicht vom selben Täter, vielleicht auch nicht. Aber das ist ja vielleicht auch gar nicht der wichtige Punkt dann in dem Zusammenhang. Auch wenn sich natürlich Ripperologen genau damit beschäftigen. Das muss man auch sagen. Die suchen ja bis heute eigentlich den Täter.
Ja.
Und das zeigt ja auch schon mal, dass eben dieses Phantom, dem wir hier auch nachspüren, oder eigentlich wollen wir ja gar nicht dem Phantom selber nachspüren, sondern der Frage, wie es dazu kommen konnte, dass dieses Bild entstehen konnte, was das für einen Einfluss hat auf die Welt bis heute eben, dass es eine ganze Gruppe gibt, die sich selber Ripperologen nennt.
Uns ist wichtig, dass ihr wisst, was mit den kanonischen fünf gemeint ist und es aber auch differenziert betrachten könnt, warum man nicht so einfach eigentlich diese Zusammenfassung, diese Charakterisierung so benutzen sollte, aus unserer Sicht. Aber gut, fangen wir doch an. Schauen wir uns heute mal das Leben von Mary Ann Nichols an.
Mary Ann wird als Tochter des Schmieds Edward Walker und seiner Frau Caroline am 26. August 1845 geboren. Und zwar lebt die Familie zu der Zeit in der Shoe Lane, die von der Fleet Street abgeht in London. Und die Familie ist wohl eine recht liebevolle, wie man das so den ganzen späteren Aussagen entnehmen kann. Und wie du ja auch schon erzählt hast, wird Mary Ann eigentlich seit ihrer Kindheit immer Polly genannt von allen Menschen, die ihr irgendwie nahestehen.
Interessant ist wirklich, dass sie aus einem sehr bürgerlichen Haushalt kommt. Also sie wächst in der City of London auf. Beide Elternteile sind voll berufstätig. Und eigentlich sind das gute Voraussetzungen für einen stabilen und soliden Start ins Leben.
Genau, und so versteht sich die Familie auch. Ne? Das wird immer wieder später auch klar, wenn wir die Aussagen des Vaters gerade hören, dass man sich auch als ja sehr solide Familie versteht.
Wie wir das bereits schon bei einigen Frauen gesehen haben und auch noch weiter sehen werden, wissen wir nicht viel über Pollys erste Lebensjahre. Was wir wissen ist allerdings, dass sie als Teenager mit einem gleichaltrigen Jungen namens Thomas Stuart Drew liiert war. Das war wohl eher eine Romanze und diese endete spätestens auch um das Jahr 1863, als sie den Drucker William Nichols kennen und lieben lernte.
Und die beiden heiraten dann auch, also William und Polly, am 16. Januar 1864. Das junge Paar zieht nach einiger Zeit zu Pollys Vater und da leben sie auch gut 10 Jahre lang, nämlich bis circa 1875. Und zwar in der 131 Trafalgar Street, also noch immer im besseren Teil der Stadt. Dort bekommen sie auch ihre ersten Kinder, nämlich 1866 Edward John, dann 1868 Percy George und 1870 die kleine Alice Esther. Und dann zieht die kleine Familie 1875 in die Nummer 6 D-Block Peabody Buildings in der Stamford Street. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, denn diese Peabody Buildings, das kann man so ein bisschen als sozialen Wohnungsbau bezeichnen. Und zwar beruhte das auf der Idee des Amerikaners George Peabody, der Mitte des 19. Jahrhunderts die Zustände in London gesehen hatte und da eben ein bisschen Abhilfe schaffen wollte. Und zwar vor allem für die sogenannten Deserving Poor, also die verdienten Armen. Und verdient ist in diesem Zusammenhang jetzt nicht im monetären Sinne gemeint, sondern im moralischen Sinne. Also die verdienen eine bessere Behandlung, weil sie eben doch keine schlechten Menschen sind. Aber, und das muss man ganz klar sagen, wer in diesen Peabody Buildings leben wollte, der musste schon ein eigenes Einkommen nachweisen und der musste auch für seine Unterkunft bezahlen. Und zwar nicht wenig im Vergleich. Das heißt also, natürlich richteten sich diese sozialen Wohnungen nicht an die Ärmsten der Bevölkerung, von denen wir ja schon so oft genug gehört hatten.
Die Gebäude stehen übrigens heute noch.
Genau, das ist ja auch ein ganz spannendes Projekt und auch wieder ein spannendes Thema eigentlich. Aber kommen wir zurück zu Polly und William und ihren Kindern. Die Familie wächst nochmal, nämlich 1876 um die Tochter Eliza Sarah und 1879 bekommen sie ihr letztes Kind Henry Alfred.
Und da beginnen zu dieser Zeit leider auch wieder Probleme in der Familie. Und auch wie wir es bei Martha Tubram gesehen haben, beginnt Polly stark zu trinken. Das muss irgendwo zwischen 1875, 1880 passiert sein. Möglicherweise lag es daran, dass ihrem Mann William eine Affäre mit der Hebamme nachgesagt wurde. Das heißt, die Hebamme, die Polly bei der Geburt ihres 5. und letzten Kindes betreut hatte.
Genau, das ist so ein bisschen umstritten, weil William Nichols das nie so richtig zugeben wollte. Der hat immer gesagt, es sei erst nach der Trennung der beiden zu dieser Affäre gekommen.
Genau, was war zuerst da? Die Affäre oder die Trinkerei? Je nachdem, wie man fragt. Ne?
Genau, so ist es. Und ja, ich meine, vielleicht ist es auch nicht ganz so klar zu trennen. Das ist ja oft so.
Ja.
Es ist wohl mehrfach zu Trennungen schon gekommen, bevor das Paar 1881 sich dann endgültig voneinander trennt. Wobei Polly ihren Mann wohl verlassen hat und nicht verlassen wurde. Und interessanterweise bleiben die Kinder bei ihm, außer dem ältesten Sohn. Der möchte nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben, das hören wir auch später noch, sondern zieht zum Großvater, also zu Pollys Vater.
Polly zieht ins Arbeitshaus, genauer ins Lambeth Workhouse. Da wird sie in den nächsten Jahren immer wieder Station machen. Und auch, wie wir es bei Tabram gesehen haben, muss William den Unterhalt für Polly zahlen. Und das sind wöchentlich 5 Schilling.
Damit hört er auf, als er Polly 1882 Prostitution vorwirft. Jetzt ist es wieder so wie immer. Man weiß nicht ganz genau, was da vorgefallen ist. ob sie sich wirklich Prostituierte, Gelegenheitsprostituierte oder sie mit einem anderen Mann zusammenlebte. Wir hatten das in den Folgen vorher schon besprochen.
Ja.
Können wir nicht sagen. Jedenfalls bekommt er recht.
Die Vermutung liegt daran, sie ist Ende Mai 1881 aus dem Arbeitshaus zu einem Mann gezogen. Und das alleine reicht ja schon, um aus der Sicht des Ehegatten sie der Prostitution zu beschuldigen. Polly wollte sich allerdings nicht mit der Einstellung des Unterhaltes zufrieden geben, sondern wandte sich an die Gemeindeverwaltung, da sie eindeutig ihren Ehemann in der Verpflichtung sah, Unterhalt zu zahlen. Aber William argumentierte, sie habe ihn ja mit den Kindern alleine gelassen und außerdem würde sie ja Ehebruch betreiben, weil sie mit einem fremden Mann zusammenlebe. Die Schuld läge aus seiner Sicht also eindeutig bei der Frau und er bekam damit auch recht. Die Ehe blieb zwar bestehen, aber die Zahlungen blieben aus.
Ja, wie wir es ja auch in der Vergangenheit schon mit den anderen Frauen erlebt hatten.
Genau. Und was wir wissen ist, dass Polly nun ihren Mann und vor allem leider auch ihre Kinder nur noch gelegentlich sah und traurigerweise ihre Kinder wohl das letzte Mal im Jahre 1885 und damit mindestens 3 Jahre vor ihrem Tod ihre Kinder nicht mehr sah.
Ja. Zunächst geht sie aber 1883 nochmal in das Lambeth Arbeitshaus und im März 1883 zieht sie dann zu ihrem Vater und der Familie ihres Bruders. Also die wohnen da alle zusammen. Und da gibt es aber wieder Probleme, die kommen nicht so gut zurecht und der Grund dafür ist wahrscheinlich Pollys Trinkerei. Sie bleibt 2 Monate da bei ihrer Familie und ihr Vater berichtet später, dass sie eben öfter ausgegangen sei, allerdings immer am Tage und nicht über Nacht weggeblieben sei. Ihm sei auch nicht bekannt, dass sie sich da irgendwie ungebührlich verhalten hätte, aber sie trinkt eben und sie geht mit Gruppen aus jungen Männern und jungen Frauen aus. Und naja, das passt eben ihrer Familie nicht, die sich ja nun auch ganz klar als ordentliche Familie positionieren möchte. Da passt sowas natürlich nicht rein und vielleicht macht man sich auch Sorgen, das ist schon gut möglich. Jedenfalls geht sie, nachdem nun dieser Versuch des bei der Familienlebens gescheitert ist, zurück nach Lambeth ins Arbeitshaus.
Ja, und an der Stelle verliert sich so ein bisschen ihre Spur. Was wir allerdings wissen, ist, dass sie wohl so ab Juni 1883 wieder Kontakt zu ihrer alten Jugendliebe, diesem Thomas Stuart Drew, aufgenommen hatte. Vermutlich ist es sogar so, dass der Kontakt nie ganz verloren gegangen war. Drew war mittlerweile verwitwet und er war auch in Pollys Heimat geblieben und arbeitete als Schmied. Und letztendlich zogen die beiden zusammen. Sie begannen eine Beziehung, die auch gut 4 Jahre halten sollte, bis 1887. Und auch hier endete die Beziehung in einem Streit. Thomas setzte sie vor die Tür, als er herausgefunden hatte, dass Polly seine Waren gegen Alkohol getauscht hatte.
Aber während dieser Zeit mit Thomas führt Polly wieder ein durchaus respektables Leben. Das wird auch von allen ZeugInnen so berichtet. Sie wäre sauber gewesen, gut gekleidet und habe sich eben auch in entsprechenden Kreisen gut bewegt. Also wahrscheinlich hatte sie die Alkoholsucht zu dem Zeitpunkt auch zunächst zumindest mal im Griff.
Das änderte sich jetzt wohl nachweislich mit dem Ende der Beziehung. Nun durchlief Polly den Schrecken mehrerer Arbeitshäuser, bis sie vermutlich im Oktober 1887 sich den Scharen von Obdachlosen anschloss und auf dem Trafalgar Square niederließ. Darüber hatten wir in unserer 2. Folge berichtet.
Genau.
Darunter war halt auch Polly Nichols.
Ja.
Da haben wir sogar Polizeiaufzeichnungen. Mary Ann Nichols wurde verhaftet und angeklagt aufgrund Herumlungerns ohne erkennbare Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes. So lautete die Anklage. Am nächsten Morgen wurde sie vor das Polizeigericht in der Bow Street geführt. Und in der Presse und im Polizeibericht wurde sie als die schlimmste Frau auf dem Platz und sehr unordentlich beschrieben.
Ja. Also ein riesiger Kontrast zu ihrer Zeit mit Thomas Drew.
Ja.
Nach diesem Verfahren landet Polly dann wieder in verschiedenen Arbeitshäusern, bis sie dann ab April 1888 wieder im Lambeth-Arbeitshaus residiert. Und dort lernt sie eine zukünftige Freundin oder Bekannte kennen, nämlich Mary Ann Monk. Vom Lambeth-Arbeitshaus jedenfalls wird Polly am 12. Mai 1888 die Stelle als Hausmädchen bei Samuel und Sarah Cowdrey in der Rose Hill Road in Wandsworth vermittelt. Das war gängige Praxis, dass man versuchte, Insassinnen der Arbeitshäuser in Stellungen als Hausmädchen bei besseren Familien zu bekommen, um eben auch ihren Lebenswandel zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch Geld zu verdienen. Und diese Cowdreys, die waren Philanthropen, die hatten es sich auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu helfen und waren nur sehr gläubige Menschen und ganz wichtig, sie waren auch Teetotalers, also Menschen, die jeglichen Alkoholkonsum ablehnen. Ja, und in dieser Zeit ging es Polly wohl, zumindest anfangs, auch recht gut. Sie schreibt einen Brief an ihren Vater, den wir hier mal in der Übersetzung natürlich zitieren möchten, und zwar: Ich schreibe dir nur, um dich wissen zu lassen, was dich sicher freuen wird, dass ich mich gut in meiner neuen Stelle einlebe und es bisher gut läuft. Meine Leute sind gestern ausgegangen und noch nicht zurück, sodass ich hier jetzt das Sagen habe. Es ist ein beeindruckendes Haus im Inneren, mit Bäumen und Gärten dahinter und davor. Alles ist gerade frisch renoviert. Sie sind Teetotalers und religiös, also werde ich zurechtkommen. Sie sind sehr nette Leute und ich habe nicht zu viel zu tun. Ich hoffe, dir geht es gut und der Junge hat Arbeit. Also für den Moment leb wohl, von deiner Polly. Antworte bald, bitte, und lass mich wissen, wie es euch geht. Ja, und auf diesen Brief antwortet ihr Vater noch, aber er bekommt von Polly keine Antwort mehr, denn sie ist mittlerweile schon nicht mehr dort.
Stattdessen bekommt er aber am 12. Juli eine Postkarte ihrer ehemaligen Arbeitgeberin Sarah Cowdery, die ihn darüber informierte, dass seine Tochter verschwunden war und Kleidung im Wert von mehr als 3 Pfund und 10 Schilling gestohlen hatte.
Was keine kleine Summe ist zu der heutigen Zeit.
Was sich nun jetzt also zwischen Mai und Juli 1888 im Haus der Cowdereys abgespielt haben mag und warum jetzt Marys Zufriedenheit, die sie ja da am Anfang auch angibt, zu Flucht und Diebstahl umschlug, das können wir jetzt nur vermuten, das wissen wir nicht. Vielleicht war es ihr Alkoholismus und diesen im Hause von 2 Abstinenzlern auszuhalten, war vielleicht zu viel für Polly. Wie gesagt, Spekulation. Jedenfalls kehrt sie zurück ins East End.
Da schlüpft sie zunächst mal unter im Wilmot's Lodging House in der Nummer 18 Thrall Street in Spitalfields. Und das Besondere an diesem Lodging House ist, dass das nur für Frauen war. Dort gewinnt sie eine weitere Freundin, nämlich eine Dame namens Emily Holland, mit der sie sich sehr gut versteht. Am 24. August 1888 dann ist wohl ihr Geld aufgebraucht oder auf jeden Fall aus irgendeinem Grund zieht sie in ein günstigeres Lodging House, nämlich das White House in der Flower and Dean Street Nummer 56. Das ist ein Etablissement, in dem sich Männer und Frauen auch Betten teilen dürfen.
Am 26. August hat in diesem Doss House Polly wohl auch ihren 43. Geburtstag verbracht.
Ja, stimmt, genau.
Aber dann wissen wir in der Tat nicht viel von ihr, zumindest die kommenden 4 Tage nicht, bis zum, ja, leider traurigen 30. August. Das war ein recht sonniger Tag, bevor das Wetter umschlug. In den Zeitungen steht Folgendes: London, Donnerstagnachmittag. Nach einem schönen Vormittag schlug das Wetter völlig um und um 13.30 Uhr brach ein heftiges Gewitter über London herein. Die Blitze waren sehr heftig und der Donner sehr laut und es wird berichtet, dass eine Frau und ein Haus vom Blitz getroffen wurden. Es regnete stundenlang in Strömen und die Überschwemmungen waren wieder verheerend. Viele Familien sind obdachlos.
Ja, und der Formulierung kann man ja auch schon entnehmen, dass das ganze Jahr eben kein gutes war, was das Wetter angeht. Das hatten wir ja auch schon berichtet.
Ja, aber nicht nur wegen des Wetters wird dieser Tag den Londonern im Gedächtnis bleiben und auch nicht wegen vor allem der schrecklichen Umstände, die mit Polly passierten, sondern es gab auch noch einen großen Brand an den Londoner Docks. Und zwar brach dort gegen 21 Uhr in einem der großen Lagerhäuser ein Feuer aus. Und die Feuerstation wurden leider erst recht spät über diesen Brand informiert und so konnte das Feuer sehr große Ausmaße erreichen. Hinzu kam auch, dass das Lagerhaus Branntwein und Gin lagerte und letztendlich wurden aus allen Bezirken Londons Löschfahrzeuge an diese Docks geschickt.
Das Feuer war so heftig, dass der ganze Himmel wieder schien.
Genau. Erst gegen Mitternacht konnte das dann langsam unter Kontrolle gebracht werden und die Einsatzkräfte waren natürlich sehr erschöpft und kehrten erst in den frühen Morgenstunden langsam wieder in ihre Station zurück. Doch da erreichte sie schon eine neue Hiobsbotschaft, denn auch an den Radcliffe Trockendocks war ein verheerendes Feuer ausgebrochen und alle Feuerwehrleute mussten erneut ausrücken. Für die Menschen in den armen Vierteln des East Ends war das natürlich Grund genug, alles stehen und liegen zu lassen, um sich dieses Spektakel anzuschauen. Und so müssen wir uns vorstellen, dass wirklich Tausende von Menschen durch die Straßen Richtung Themse zogen, um sich diese Brände anzuschauen.
Ja, da war so einiges los und unter anderem hat auch Emily Holland, also die Freundin von Polly, sich diesen Brand ansehen wollen und hat das auch getan. Als sie nämlich um 23 Uhr auf dem Weg dorthin ist, also sich diese Brände anzusehen beziehungsweise diesen Brand, sieht sie auf der Whitechapel Road Polly, die da entlang geht. Polly wird dann wieder gegen 12:30 gesehen am 31.08.88, als sie das Frying Pan Pub verlässt, an der Ecke Brick Lane und Thrall Street. Und von dort aus macht sie sich auf, zurück zur Wilmots Herberge, also dieser ersten Herberge, in der sie da war, die ja in der Thrall Street liegt.
Das ist jetzt da ganz interessant. Also zum einen steht dieses Gebäude von diesem Pub noch, auch das kann man sich noch anschauen. Aber zum anderen widerspricht natürlich ihr Aufbruch um 0.30 Uhr aus dem Pub eigentlich der gängigen Sperrstunde, die vorsah, dass Pubs um 23 Uhr schließen mussten.
Also da hatte man es wohl nicht ganz so ernst genommen mit der Sperrstunde. Oder die ZeugInnen, die sie da gesehen haben, hatten sich in der Zeit geirrt. Beides ist möglich. Jedenfalls ist Polly erstmal in Wilmots in der Küche und hält sich da auf, bis sie dann zwischen 20 nach 1 und 20 vor 2 rausfliegt. Und zwar, weil sie sich das Bett für die Nacht dort eben nicht leisten kann. Sie wird also vom Aufseher aufgefordert zu gehen und sagt dann zu ihm angeblich, Zitat, das macht nichts. Ich werde mein Übernachtungsgeld bald haben. Sieh, was ich jetzt für eine schöne Haube habe. Und dann geht sie davon.
Ja, es geht um 4 Pence, um das nochmal ganz klar zu sagen. Die Kosten für einen Gin oder für ein Bett für die Nacht oder aber auch der Preis für eine Prostituierte. Und diese kleine Haube, von der sie spricht, eine schwarze Strohhaube mit schwarzem Samtbesatz, die war wohl in der Tat neu. Die wurde bei Polly gefunden, aber keine der Zeuginnen hatte die auch je zuvor bei ihr gesehen.
Was Polly dann macht, wissen wir nicht so ganz genau, aber um 2.30 Uhr trifft Emily Holland sie wieder, als sie auf dem Rückweg ist, davon sich diese Feuer anzusehen. Und sie weiß das so genau, weil sie eben auch die Kirchenglocken läuten hört und Polly auch noch darauf hinweist.
Polly ist zu diesem Zeitpunkt stark angetrunken. Und zwar so stark, dass sie sich gegen die Blendläden eines geschlossenen Lebensmittelladens lehnen muss, an der Kreuzung Osborne Street, Whitechapel Road. Und von Emily angesprochen, prahlt Polly damit, dass sie das Geld für die Übernachtung schon mindestens 3-mal verdient, aber immer wieder auch ausgegeben hatte. Emily ist sehr besorgt über Pollys Zustand und bietet ihr an, sie zum Wilmot zu begleiten und auch dafür zu sorgen, dass sie dort schlafen kann. Polly lehnt das aber ab und torkelte mit den Worten, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie zurückkäme, davon.
Und zwar in Richtung Bucks Road geht sie die Whitechapel Road hinunter.
Gegen 3.15 Uhr patrouillierte Police Constable John Thane von der J Division durch die Bucks Row. Wir erinnern uns, dass die beiden relevanten Divisionen in den Whitechapel-Morden die J und die H Division sind. Die J Division war dabei für Spitalfields zuständig und die H Division für Whitechapel. Der Polizist bemerkte nichts Ungewöhnliches und ungefähr zur gleichen Zeit kreuzt sich sein Weg mit dem von Sergeant Kirby, der ebenfalls die Bucks Row durchquert. Das war damals nichts Ungewöhnliches, dass ranghöhere Offiziere sich die Beats, also die Patrouillenwege der Police Constables anschauten, denn sie wollten sicherstellen, dass diese auch ja regelmäßig ihre Wege abschritten. Und insofern diese ganzen Beats ja auch ineinander griffen. Ne? Also kein Polizist war ja immer je weiter als 15 Minuten von einem anderen Polizisten entfernt.
Vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Bucks Row, also das ist so eine lange, relativ schmale Straße, an der viele Fabriken liegen, aber auch zum Beispiel eine Schule und auch Wohnhäuser, also Cottages, in denen ja Menschen wohnten, die schon etwas besser hatten da im East End.
Ja.
Und das Ganze, also die Bucks Row, die ist sehr dunkel. Da gibt es nur eine Laterne an einem Ende der Straße. Das heißt also, der Großteil der Straße ist unbeleuchtet. Und vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, sie ist ungefähr so 10 Gehminuten von der Osborne Street entfernt, wo Emily Holland Polly das letzte Mal gesehen hatte. Und zwar circa 45 Minuten bevor Thane da durchgeht.
Ungefähr 15 Minuten, nachdem diese beiden Polizeibeamten in der Bucks Row gewesen waren, verlässt der Fuhrmann Charles Allen Cross seine Wohnung in Bethnal Green, um sich auf dem Weg zu seiner Arbeit bei Pickford's in der Nähe der Liverpool Street zu machen. Sein Weg führt ihn dabei auch durch die Bucks Row, die er wenige Minuten später auch betritt. Charles Allen Cross ist, das sei jetzt eben so nebenher erwähnt, auch unter dem Namen Charles Letchmere bekannt und wird gerade sehr stark als möglicher Verdächtiger in den Rippermorden gehandelt. Da können wir vielleicht am Ende der Folge nochmal was zu sagen.
Ja. Jedenfalls Charles geht nun die Bucks Row hinunter und sieht dann in einer Toreinfahrt, nämlich der zu Browns Stallungen, etwas liegen. Und er ist sich nicht so ganz sicher, was es ist. Er denkt zuerst, ja, vielleicht ist es eine Plane und das findet er ganz interessant und deswegen geht er sich das mal näher anschauen. Und dann bemerkt er, dass es sich dabei um eine Frau handelt.
In diesem Augenblick, als er die Frau vor sich liegen sieht, hört er Schritte. Es ist Robert Paul. Auch das ist ein Fuhrmann auf dem Weg zur Arbeit, und er kommt von der anderen Seite der Bucks Row entlang und bemerkt jetzt auch Cross, der ihn heranruft mit den Worten, komm und sieh dir das an, da liegt eine Frau. Beide untersuchen die Frau, sie liegt auf dem Rücken, die Beine sind ausgestreckt, die Röcke fast bis zur Taille hochgezogen. Cross berührt ihr Gesicht, welches noch warm ist. Die Hände sind bereits kalt und schlaff. Paul legt auch seine Hand auf die Brust, meint allerdings noch eine leichte Atmung zu spüren. Paul schlägt vor, die Frau aufzurichten, doch Cross weigert sich, sie nochmal anzufassen. Letztendlich beschließen beide, dass sie vor Ort nichts tun können, ziehen die Röcke der Frau runter, um ihren Anstand zu wahren und machen sich darauf, einen Polizisten zu suchen und zu alarmieren. Dabei ist es ungefähr 3.40 Uhr.
Die beiden möchten da auch nicht allzu lang verweilen, weil sie auch zur Arbeit müssen. Also das ist etwas, das ihnen sehr wichtig ist, da nicht zu spät zu kommen. Und so entschließen sie sich eben auf dem Weg zur Arbeit, den nächsten Polizisten anzusprechen. Und die treffen dann schließlich auf Police Constable Jonas Meisen von der Age Division und erzählen ihm von der Frau in der Bucks Row und dass sie vermuten, dass sie tot sein könnte. Woraufhin der Constable sich dann auf den Weg macht zur Bucks Row, um sich das selbst anzusehen.
Während dies passiert, kehrt auch PC John Neal im Zuge seiner Patrouille wieder in die Bucks Row ein und berichtet später, dass keine Menschenseele zu sehen war. Er sei schon eine halbe Stunde vorher dort gewesen. Auch da hatte er niemanden gesehen. Er ging auf der rechten Seite der Straße, als er eine Gestalt dort liegen sah. Es war dunkel und ich untersuchte die Person mit meiner Lampe und sah, dass aus einer Wunde am Hals Blut floss. Die Frau lag auf dem Rücken und ihre Kleider waren zerrissen. Ich betastete ihren Arm, der vom Gelenk aufwärts ziemlich warm war. Ihre Augen waren weit geöffnet, ihre Haube war abgenommen und lag neben ihr. Während Neal den Körper untersucht, patrouilliert sein Kollege PC John Thane am Ende der Straße entlang. Neal alarmiert diesen und schickt ihn los, den Arzt der Division zu holen, Dr. Reese Ralph Clavellan.
In der Zwischenzeit, also während die Dr. Clavellan benachrichtigen, kommt dann auch PC Meisen dazu, also der Herr, der von Cross und Paul alarmiert worden war. Und den schickt Neal dann erstmal los, um einen Wagen zu organisieren, um die Tote abzutransportieren.
In den Quellen werden die immer als Ambulance bezeichnet, beziehungsweise so nannte man sie damals auch, aber das sind im Grunde Handkarren, also wie eine Bahre auf zwei großen Rädern. Meist hatten die noch so ein kleines Verdeck, dass wenn eine Person darauf transportiert wurde, diese auch vor Blicken geschützt war. Es ist jetzt circa 4 Uhr und der Polizist Thane kehrt mit dem Arzt Clavellan zurück. Dieser hatte seine Praxis in der Whitechapel Road. Und der Arzt untersucht die Leiche am Tatort zunächst oberflächlich. Auch das war gang und gäbe. Er stellt den Tod der Frau fest und bemerkt den Schnitt am Hals, der so tief war, dass der Kopf fast abgetrennt worden war, so sagte er.
Für diese Tatsache bemerkt er zudem, dass nicht viel Blut am Tatort zumindest beim ersten Eindruck sichtbar ist. Er spricht von gut anderthalb Weingläsern. Blut, die in den Rinnsteinen gelaufen sind und die er da feststellen kann.
Aber auch er stellt fest, dass der Körper und die Beine der Toten noch warm waren, während ihre Hände und Handgelenke bereits erkaltet waren. Daraus schloss er, dass der Tod auch nicht länger als eine halbe Stunde her sein konnte und folglich Charles Cross, als er in der Bucks Row eintraf, möglicherweise den Mörder gestört haben könnte. Noch während Clavellan seine Untersuchungen durchführte, verbreitete sich allerdings schon die Nachricht vom Mord wie ein Lauffeuer durch die unmittelbare Nachbarschaft, so dass die Zahl der Schaulustigen am Tatort schnell anwuchs und der Arzt anordnete, die Leiche in die Leichenhalle zu bringen, um da seine Untersuchungen fortzusetzen. Als die beiden Polizisten Thane und Neal die Leiche der Frau auf den Handkarren hoben, bemerkten sie zu ihrem Erschrecken, dass die Rückseite der Kleidung komplett mit Blut getränkt war. Wir hatten das am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt, dass es übliche Praxis war, dass gerade die armen Frauen im East End sämtliche Haare am Leib trugen. Die sehen auch auf Fotos immer sehr stämmig aus, weil die halt mehrere Kleiderschichten übereinander trugen. Und die Wunde oder das Blut, was aus der Halswunde floss, von diesen ganzen Kleidungslagen regelrecht aufgesogen wurde. Das erklärt vermutlich auch, warum verhältnismäßig wenig Blut vom Körper auf den Gehweg geflossen war.
Ja, genau, aber unter dem Körper findet sich dann eben auch eine Lache Blut, also das ist da schon sichtbar. Während man nun also die Tote wegtransportiert, beginnt man vor Ort die Menschen, die sich da angesammelt haben und in der Umgebung die Nachbarn zu befragen.
Dabei ist interessant, dass diese Einfahrt zu Brown Stable Yard neben einem Wohngebäude lag und damit die Leiche fast unter dem Wohnungsfenster einer Mrs. Emma Green vorgefunden wurde. Mrs. Green war Witwe, hatte zwei Söhne und eine Tochter. Alle lebten in dieser Wohnung. Und sie berichtet, dass an diesem Abend ihre Söhne gegen 21 Uhr beziehungsweise 21.45 Uhr zu Bett gingen und sie mit ihrer Tochter, die sich ein Zimmer im ersten Stock teilten, mit Blick auf die Straße um 23 Uhr zu Bett ging. Mrs. Greens eigener Aussage nach ist sie eine sehr leichte Schläferin gewesen, aber in der fraglichen Nacht wurde ihr Schlaf nicht gestört. Also sie hat nichts bemerkt, was irgendwie verdächtig oder auffällig gewesen wäre.
Ja, vor allem, weil sie noch darauf hinweist, dass sie eben so einen leichten Schlaf habe. Das ist irgendwie ganz charmant.
Wie es Methode war, haben, wie du gerade gesagt hast, die Polizisten sind ausgeschwärmt und haben natürlich die Nachbarn befragt und haben Passanten befragt. Niemand hat in diesem Fall irgendeine verdächtige Person noch eine verdächtige oder auffällige Begebenheit bemerkt.
Wie schon zuvor bei Martha.
Wobei wir sagen müssen, bei Martha gab es ja die verdächtigen Soldaten. In diese Richtung wurde ja ermittelt, dass selbst so etwas fehlt jetzt in diesem Fall bei Polly Nichols vollständig. Während die Leiche von Polly Nichols ins Leichenschauhaus gebracht wurde, erreichte Inspektor Spratling von der J-Division die Nachricht von Fund der Leiche in der Bucks Row. Auch er eilte zum Tatort und traf dort auf John Green, den Sohn dieser besagten Mrs. Green. Und der war gerade dabei, das Blut von dem Pflasterstein zu waschen. Er erfuhr aber auch von einem Beamten noch, dass die Leiche bereits in die Leichenhalle, in die Old Montague Street gebracht worden war und begab sich direkt dorthin.
Ja, als Inspektor Spratling da ankommt, liegt die Tote noch auf dem Leichenwagen im Hof der Leichenhalle und wird erst später dann hineingebracht.
Aber bevor das passiert, untersucht der Inspektor die Leiche und macht sich erste Notizen. Was allerdings bemerkenswert ist, dass er zu diesem Zeitpunkt keinerlei Verletzungen an der Leiche feststellen konnte. Also er muss relativ oberflächlich drauf geschaut haben.
Ja, genau. Wenn man seine Beschreibung anschaut, dann ist das eben auch eine Beschreibung der Person, ne? Also, dass sie eine sehr zarte Frau war, braunes Haar und graue Augen. Ihr ungefähres Alter, dass sie eine kleine Narbe auf der Stirn hat und einige Vorderzähne fehlen, solcherlei Dinge.
Genau.
Also im Grunde eine Personenbeschreibung, nicht der Verletzung.
Umso größer ist sein Entsetzen, als sie dann in der Leichenhalle genauer untersucht wurde, dass die Verletzung am Hals nicht die einzige ist. Und zwar sind auf dem Unterleib eine Vielzahl unterschiedlich großer Schnitte zu erkennen. Daraufhin verlässt er sofort den Ort, und Dr. Clavellen Bescheid zu geben, sich das genauer anzuschauen. Als der Arzt jedoch die Leichenhalle wenig später betritt, muss er feststellen, dass der Körper bereits entkleidet und gewaschen und ihre Kleider auf einen unordentlichen Haufen im Hof geworfen wurden. Das passierte durch zwei senile Arbeitshausbewohner, die nebenher in dieser Leichenhalle gearbeitet haben. Und Clavellen kritisierte später die Polizei auch dafür, dass dies zugelassen wurde, weil dadurch ja eindeutige Beweise und Spuren vernichtet worden waren. Aber die Polizei gab an, dass sie eindeutige Anweisungen gegeben habe, die Leiche vor der Autopsie nicht zu berühren. Das Problem, dem sich jetzt die Polizei wieder gegenüber sah, war erneut die Identifizierung der Leiche. Auch das hatten wir bei Martha Tabram ja schon erlebt. Und auch hier wurde genauso verfahren. Das heißt, es wurden Fotos von Polly Nichols angefertigt, um diese in der Nachbarschaft durch die Polizisten herumzureichen und auch in den Arbeitshäusern und in DOS-Houses. Auch wurde ihre Kleidung durchsucht und hier fand man Hinweise, das heißt Schablonenstempel des Lambeth Workhouse. Und die Ermittler trafen dort auf, du hast sie vorhin schon mal erwähnt, die bekannte Mary Ann Monk, die sich auch bereit erklärte, die Leichenhalle aufzusuchen und dann dort auch Mary Ann Nichols eindeutig zu identifizieren. Durch diese Identifizierung konnte auch die Familie ermittelt werden. Das heißt, Pollys Vater Edward Walker als auch ihr Ehemann William trafen wenig später in der Leichenhalle ein, um ganz eindeutig Polly zu identifizieren. An jenem Samstag, den 1. September, begann nachmittags auch bereits das Inquest unter der Leitung von Coroner Wynne Edwin Baxter. Auch den haben wir bereits kennengelernt. Und das Inquest wurde im Working Lads Institute durchgeführt. Auch das haben wir bereits kennengelernt. Hier gab es natürlich wieder diverse Befragungen. Wir möchten einmal einen kurzen Blick oder einen Ausschnitt des Obduktionsberichtes wiedergeben von Dr. Clavellen.
Ja, aber wichtig an dieser Stelle ist, es ist nicht ein Auszug des Obduktionsberichtes, sondern ein Auszug aus seiner Aussage.
Korrekt.
Über seine Obduktion. Denn der Obduktionsbericht ist leider nicht überliefert.
Deswegen ist dieser nicht so exakt oder detailliert, wie man das vielleicht von einem Obduktionsbericht erwarten würde, sondern gibt lediglich seine Aussage zum Bericht wieder. Hier jetzt auch in der deutschen Übersetzung und auch nur ein Ausschnitt dieser Aussage. Ich habe festgestellt, dass es sich um eine Frau von etwa 40 oder 45 Jahren handelt. 5 Zähne fehlen, die Zunge ist leicht eingerissen. Auf der rechten Seite des Gesichts befindet sich ein blauer Fleck, der sich über den unteren Teil des Kiefers erstreckt. Er könnte durch einen Faustschlag oder Druck mit dem Daumen entstanden sein. Auf der linken Gesichtshälfte befindet sich ein kreisrunder Bluterguss, der ebenfalls durch Druck mit den Fingern entstanden sein könnte. Auf der linken Seite des Halses, etwa 2,5 cm unterhalb des Kiefers, befindet sich ein etwa 10 cm langer Einschnitt, der von einem Punkt unmittelbar unterhalb des Ohres ausgeht. 2,5 cm tiefer an derselben Stelle, etwa 2,5 cm weiter links beginnend, befindet sich ein weiterer kreisförmiger Einschnitt, der in einem Punkt etwa 7,5 cm unterhalb des rechten Kiefers endet. Dieser Schnitt durchtrennt das gesamte Gewebe bis zu den Halswirbeln. Die großen Halsgefäße wurden auf beiden Seiten durchtrennt. Der Schnitt ist etwa 20 cm lang. Beide Schnitte müssen mit einem langen, mäßig scharfen Messer mit großer Kraft verursacht worden sein. Die Leiche weist mit Ausnahme des Unterleibes keine Verletzungen auf. 5 bis 7 cm auf der linken Seite des Körpers begann dort eine Wunde mit gezacktem Verlauf. Die Wunde ist sehr tief und hat das Gewebe vollständig durchtrennt. Es gibt weitere Schnitte, die quer über den Unterleib verlaufen, und auf der rechten Seite befinden sich 3 oder 4 ähnliche Schnitte, die nach längs unten verlaufen. All diese Verletzungen wurden von einem Messer verursacht, das mit Gewalt geführt wurde. Die Wunden verlaufen von links nach rechts und könnten von einem Linkshänder verursacht worden sein. Alle Wunden wurden mit demselben Instrument zugefügt. Wenn wir das jetzt hier zusammenfassen, 2 tiefe Kehlenschnitte und mehrere wahllose Schnitte, mal längs, mal quer über dem Unterleib.
Ja, tiefe Schnitte, ne?
Genau. Wie wir es jetzt auch schon bei Tabram gesehen haben, eine sehr sexualisierte Tat.
Ja, eben auch wieder durch die Positionierung, die Inszenierung der Toten,
genau.
Ne? Mit dem hochgeschobenen Röcken und ja, entblößtem Unterleib.
Genau. Was neu ist und jetzt zu einer Art ja, Markenzeichen des späteren Rippers führen wird, ist dieser Kehlenschnitt. Den hatten wir zuvor nicht, der wird uns aber jetzt immer wieder begegnen.
Ja, und damit endet das Inquest für den Tag. Es werden noch andere Zeugen gehört, so auch zum Beispiel PC John Neal und Edward Walker, also Pollys Vater. Und das Ganze wird fortgesetzt am 3. September. Und da werden dann weitere Zeugen gehört, zum Beispiel PC Meisen, aber auch Charles Cross und Emily Holland, Mary Ann Monk und so Menschen, die mit Polly zu tun hatten, die sie kannten oder die eben zu tun hatten mit dem Auffinden der Leiche.
Insgesamt sollten es noch 4 weitere Verhandlungstage geben, nicht aufeinander folgend. Und am Samstag, den 22. September, sollte das Inquest durch die Jury mit einem Schuldspruch beendet werden, der eine oder mehrere unbekannte Personen wegen vorsätzlichen Mordes beschuldigten. Denn das haben wir ja schon erwähnt, genau. Das Inquest diente dazu, die Todesursache eindeutig festzustellen. Was an dem Inquest vielleicht ganz interessant noch ist und jetzt nicht unmittelbar mit der Tat zu tun hat, wir haben, als wir Coroner Wynn Baxter hier einmal schon mal vorgestellt haben, gesagt, dass der bekannt war für seine Spitzen, die er so gerne ausgeteilt hat. Und auch das hat er hier getan. Also nachdem dieser Schuldspruch offiziell aufgenommen wurde, hat er sich beim Working Lads Institut für die Bereitstellung der Räumlichkeiten bedankt. Und das können wir hier uns einmal nochmal anhören, was er da hat zu Protokoll geben lassen. Denn andernfalls wären wir gezwungen gewesen, diese Untersuchung in der Gaststube einer Wirtschaft abzuhalten, was kaum ein geeigneter Ort gewesen wäre. Eine Jury nach der anderen hat den Coroner gebeten, die Aufmerksamkeit der Gesundheitsbehörden auf diesen örtlichen Mangel zu lenken, ohne Erfolg, wie ich hinzufügen möchte. Wenn Leichenhallen für das West End als notwendig erachtet werden, dann sind die Gründe dafür hier inmitten von Schmutz und Überbevölkerung sicher noch zwingender. Und wenn es hier ein öffentliches Leichenhaus gäbe, so hätte es auch ein Verwalter, den die Erfahrung gelehrt hätte, dass es ratsamer sei, die Leiche nur in Gegenwart des Arztes zu berühren. Also wieder eine klassische Baxter-Spitze.
Genau, also wir hatten das ja schon erzählt und ihn so ein bisschen charakterisiert, dass er eben auch durchaus auf Missstände hinwies, bis zum Ende seiner Beteiligung an diesen Fällen.
Was ich aber auch ganz schön finde, ist, vielleicht so ein bisschen auch angeregt durch die offenen Worte des Coroners, erhob sich nun auch der Vorsitzende, also der Obmann der Jury, und kritisierte die Entscheidung des Innenministers Henry Matthews, dass keine Belohnung auf Hinweise ausgesetzt wurden, die möglicherweise zur Ergreifung des Täters führen könnten. Er selbst glaubte nämlich, dass Tabram und auch Nichols von ein und derselben Person ermordet worden seien.
Genau, und die Stimmung wird auch schon emotionaler.
Ja.
Also das ist durchaus etwas, das die Menschen sehr bewegt.
Genau.
Nicht erstaunlich, aber das ist etwas, darauf kann man schon mal hinweisen, das wird hier deutlich.
Und auch diese Aussage von diesem Vorsitzenden ist belegt, er sagte nämlich, man kann sich darauf verlassen, dass eine beträchtliche Belohnung ausgesetzt worden wäre, wenn eine reiche Person ermordet worden wäre. Und deshalb bin ich, um die Sache ins Rollen zu bringen, bereit, 25 Pfund Sterling aus meiner eigenen Tasche für die Ergreifung des Mörders zu zahlen. Schließlich haben diese armen Leute eine Seele wie alle anderen auch.
Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen.
Ja, guter Mann.
Mhm.
Wir sagten ja gerade, dass das Inquest am 22. September beendet wurde. Aber am 6. September sollte Polly ihre letzte Reise antreten, als sie zum Bestatter in der Henbury Street gebracht wurde. Bemerkenswert ist, dass alle Vorbereitungen für ihr Begräbnis, was noch an dem Tag stattfinden sollte, streng geheim gehalten wurden, weil einfach große neugierige Menschenmassen befürchtet wurden. Und das passiert auch in der Tat.
Ja, genau. Es war nämlich schon so gewesen, dass die Menschen schon zum Leichenschauhaus gekommen waren. Die hatten schon großes Interesse gezeigt an dieser Geschichte. Und da hatte sich schon so eine gewisse Sensationslust entwickelt und man pilgerte eben dahin und wollte einen Blick erhaschen auf die Tote.
Wir haben einen Zeitungsartikel vom Morning Advertiser vom 7. September und wir können den mal auszugsweise vorlesen. Vielleicht können wir damit ja selber so ein bisschen noch Anteilnahme an Polly ausdrücken. Gestern fand die Beerdigung der unglücklichen Mary Ann Nichols statt, die letzten Freitag in den frühen Morgenstunden in der Bucks Row ermordet wurde. Die Abfahrtszeit des Trauerzuges wurde streng geheim gehalten und es wurde eine List angewandt, um die Leiche aus der Leichenhalle zu holen, wo sie seit dem Tag des Mordes gelegen hatte. Ein zweispänniger geschlossener Leichenwagen wurde beobachtet, wie er die Henbury Street hinunterfuhr und die Menge, die einige tausend Menschen zählte, machte Platz, damit er die Old Montague Street entlangfahren konnte. Aber stattdessen drehte er um, bog in die Whitechapel Street an und erreichte die Leichenhalle durch das Hintertor, das sich im Chapman's Court befand. Außer dem Leichenbestatter und seinen Männern war niemand zugegen, als die sterblichen Überreste in einem polierten Ulmensarg mit der Inschrift Mary Ann Nichols, 42 Jahre alt, gestorben am 31. August 1888, in den Leichenwagen getragen und zur Henbury Street gefahren wurde, wo die Trauergäste warteten. Diese trafen jedoch mit Verspätung ein und die beiden Kutschen mit den Trauergästen mussten einige Zeit in der Seitenstraße warten. Inzwischen hatte sich herumgesprochen, dass sich der Leichnam im Leichwagen befand und die Menschen strömten herbei, um dem Sarg und die angebrachte Inschrift zu sehen. Sie wurden jedoch daran gehindert, da ein Polizeiaufgebot unter der Leitung von Inspektor Halston von der H-Division den Leichenwagen umstellte und sie daran hinderte, sich ihm zu nähern. Schließlich setzte sich der Leichenzug in Richtung Ilford in Bewegung, wo sich die letzte Szene dieses unglücklichen Dramas abspielte. Unter den Trauernden befand sich Edward Walker, der Vater des Opfers, und zwei ihrer Kinder. Der Trauerzug führte die Baker's Row entlang, um die Ecke in die Bucks Row und dann auf die Hauptstraße, wo alle paar Meter Polizisten postiert waren. Die Häuser in der Nachbarschaft hielten ihre Fensterläden geschlossen und es wurde viel Mitgefühl für die Angehörigen geäußert.
Und am Ende wurde Mary Ann Nichols dann auf dem City of London Cemetery bestattet. Und wie gesagt, die Anteilnahme war sehr groß, das hatte natürlich verschiedene Gründe. Zum einen war Polly eine sehr beliebte Person. Das lässt sich wirklich aus allen Zeugenaussagen entnehmen. Sie war jemand, den man mochte. Auch ihr Vater wies darauf hin, das finde ich auch ein ganz schönes Zitat, dass er es unwahrscheinlich findet, dass sie Feinde gehabt haben könnte. Dafür war sie zu gut. Jemand, den man durchaus als positiv wahrnahm, jemand sehr Liebenswertes. Und das berichten auch ihre Freundinnen und MitbewohnerInnen da in den Lodging Houses. Zum anderen war es natürlich auch den zahlreichen Presseberichten geschuldet, dass so viele Menschen da aufliefen, eben sowohl vor der Bestattung als auch zu der Bestattung. Denn wir hatten das ja schon erwähnt, im Zuge der Tode von Emma Elizabeth Smith und Martha Tabram, dass die Zeitungsberichte immer ausführlicher werden, dass es immer mehr Zeitungsberichte gibt. Und jetzt beim Tod von Polly haben wir wirklich schon beinahe tagtägliche Berichterstattungen, richtig lange Berichte. Jedes kleine Detail wird da eben für die Öffentlichkeit aufbereitet. Und wie wir es ja auch schon gesagt haben, eben mit je nach Leserschaft verschiedenen Schwerpunkten. Also das Ganze wird ein Politikum, das Ganze wird Tagesgeschäft, man ist höchst interessiert. Und naja, das führt natürlich eben auch dazu, dass die Menschen Teil sein wollen dieser Erzählung oder dieses, ja, dieses Vorgehens im East End. Und übrigens nicht nur Bewohner des East Ends, sondern auch aus den reicheren Gegenden. Das wird noch schlimmer im Verlauf dieser Mythenbildung um den sogenannten Jack the Ripper, aber das nimmt hier schon seinen Anfang.
Ja.
Die Polizei ist aber in der Zwischenzeit eigentlich mit ganz anderen Fragen beschäftigt, oder?
Ja, Denn nach dem brutalen Überfall auf Emma Smith ist die Polizei hauptsächlich noch auf der Suche nach kriminellen Banden im East End. Emma hat ja kurz vor ihrem Tod noch angegeben, dass sie von einer Gruppe von Tätern überfallen wurde. Dann war im Fall Tabram, waren Soldaten stark in den Fokus der Polizei geraten. Und jetzt hier bei Pauli Nichols hatten wir keinerlei Verdächtige oder Anhaltspunkte, in welche die Polizei ermitteln konnte. Aber es wurden schon erste Vermutungen geäußert, ob zumindest Tabram und Nichols nicht einem gleichen Täter zum Opfer gefallen worden waren. Bis dann war aber immer noch eigentlich die Suche nach Bandenkriminalität das, was die Polizei am meisten beschäftigte.
Das ist ja auch allen drei Taten gemein, eigentlich auch schon den Übergriffen, die wir vorher besprochen hatten, dass eben dieses Phantom im Hintergrund steht. Also es ist so ein ungreifbarer Täter. Dadurch, dass nie jemand was sieht, nie jemand was hört, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Merkmal dieser Taten.
Ja, und vielleicht ist es hier ein ganz guter Punkt, um eine neue Person auf unsere Bühne zu führen. Eine Person, die auch nicht ganz so stark wie der Ripper selbst, aber auch so ein bisschen in der Popkultur Fuß gefasst hat. Und zwar ist das Detective Inspector Frederick George Abeline.
Nicht zuletzt bekannt dank From Hell und Johnny Depp.
Genau, Johnny Depp hat ihn gespielt, Hugo Weaving hat ihn gespielt in der Wolfsmann, Michael Caine hat ihn gespielt in der wirklich guten Ripper-Serie. Er ist eigentlich immer so die Person, die in der Popkultur den Jäger auf den Ripper verkörpert.
Mhm.
Vielleicht wollen wir ihn kurz hier vorstellen. Abeline, geboren am 8. Januar 1843. Es gibt eine ganz schöne Charakterisierung von Abeline durch Walter Doo, den hatten wir in der letzten Folge auch schon mal kurz vorgestellt. Er schrieb in seinen Memoiren über Abeline: Inspektor Abeline war korpulent und sprach leise. Er gehörte zu der Sorte von Polizeibeamten, die man leicht mit einem Bankdirektor oder einem Rechtsanwalt hätte verwechseln können. Auch war er ein Mann, der sich schon in vielen großen Fällen bewährt hatte. Seine Stärke war seine Kenntnis des Verbrechens und der Verbrecher im East End, denn er war viele Jahre lang Detective Inspector oder, wie es damals hieß, Local Inspector der Whitechapel Division gewesen. Inspektor Abeline war mein Vorgesetzter, als ich zum ersten Mal nach Whitechapel kam, und er verließ die Division erst, nachdem er zum Yard befördert worden war, sehr zum Bedauern von mir und anderen, die unter ihm gedient hatten. Es gab keinen Zweifel an Inspektor Abelines Fähigkeiten als Verbrecherjäger.
Und wie gesagt, hat er ja eine sehr große Berühmtheit erlangt im Zuge dieser Phantomjagd, obwohl eigentlich vor Ort direkt beteiligt Inspektor Reed noch mehr Einfluss hatte auf die Ermittlungen.
Ich glaube, was Abeline besonders auszeichnet, und das liest man immer wieder, ist seine Kenntnisse des East Ends. Also er war kein Schreibtischtäter, er war jetzt aber auch keiner, den man jetzt mit den Patrouillenpolizisten vergleichen konnte, sondern er kannte seine Pappenheimer. Also er kannte, hatte Zugang zu den Verbrecherkreisen, er kannte wirklich viele zwielichtige Personen, er wusste, wen er fragen musste. Er war im Grunde selber, hatte East End im Blut, will ich mal sagen.
Naja, und er war ja am Ende auch der Vorgesetzte aller dieser Inspectors, also Drew und Reed. Und in dem Zuge natürlich auch einer, der viel in der Öffentlichkeit stand, ne, und von dem man viel mitbekommen hat zur damaligen Zeit.
Genau, Detective Inspector heißt hier halt auch, dass er zu dieser Detective Branch gehört. Und das ist im Grunde die Kriminalpolizei, also die wirklich dann in die Ermittlungen reingeht. Das soll hier nur noch mal einmal erwähnt werden, damit man das so ein bisschen einordnen kann, vielleicht auch im Vergleich zur deutschen Polizei.
Mhm, genau.
Und Abeline war auch einer, der diese Einzeltäter-Theorie verfolgte, insbesondere wenn wir uns den nächsten Mord anschauen, denn der nächste Mord ist Annie Chapman. Den wollen wir uns in der nächsten Folge genauer anschauen.
Ja, und vor allem natürlich auch Annies Leben, ihre Geschichte und wie es dazu kommen konnte.
Ja, auch wenn es sich bei dem Thema ein bisschen falsch anhört, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns über Instagram. Ihr findet ansonsten in den Shownotes weiterführende Informationen, als natürlich auch die Quellen, die wir benutzt haben. Und dann hoffen wir, dass ihr uns auch beim nächsten Mal hört, wenn es wieder heißt Jack the Ripper vom Mörder zum Mythos. Macht's gut.
Tschüss.
Das war Jack the Ripper vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.